Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Nähe und Distanz.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und heute möchte ich im Gespräch untersuchen, wer sitzt da eigentlich in Kongressen, Tagungen und Meetings. Äußerlich ist die Sache klar. Die Menschen sind zeitgemäß angezogen, tragen eine Menge digitaler Endgeräte herum und geben mehr oder weniger schlaue Sätze von sich. Das spricht alles für Homo sapiens sapiens, der vernünftige Mensch. Aber wie viel von unseren Ur-Ur-Urahnen steckt noch in uns? Wie stark ist unser Verhalten noch geprägt von Mustern und Instinkten, die in jahrtausendelanger Evolution entstanden sind? Anders gefragt, wie viel biologisches Erbe unserer haarigen Urgroßeltern verbirgt sich unter Anzug und Kleid und wie wirkt sich das im modernen urbanen Leben aus? Homo Urbanus lautet der Titel des Buches, das mich bei der Vorbereitung dieser Folge sehr inspiriert hat. Geschrieben hat es Dr. Elisabeth Oberzaucher, Biologin und Evolutionspsychologin an der Universität Wien, die außerdem als Wissenschaftsvermittlerin auf vielen Kanälen präsent ist. Herzlich willkommen, Elisabeth.
Hallo, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
Elisabeth, unser Homo sapiens Gehirn ist im Laufe einer sehr langen Evolution entstanden. Und heute wird es mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert. Zum Beispiel die, dass man bei einer Konferenz plötzlich mit fremden 500 Menschen dicht auf dicht in einem Saal sitzt. Was macht das alte Gehirn in dieser neuen Situation?
Also ich unterscheide ja sehr gerne zwischen unserem alten Gehirn, das, was wir im Allgemeinen so als Hausverstand bezeichnen oder Bauchgefühl, und das Gehirn, also quasi die Großhirnrinde, unser reflektiertes Denken, das eigentlich uns den Namen Homo sapiens überhaupt erst verdient. Und mit dem reflektierten Gehirn, mit dem können wir durchaus mit diesen neuen Situationen umgehen, aber unser Bauchgefühl ist überfordert und führt uns in die Irre. Und deswegen ist es ganz wichtig, immer das reflektierte Denken, obwohl es ein bisschen anstrengender ist, als einfach nur auf die Intuition zu hören, auch wirklich bewusst einzuschalten.
Wann arbeitet denn das eine und wann arbeitet das andere? Es wäre ja gut, wenn wir jetzt nur das reflektierte Gehirn einschalten können und mit dem modernen Leben gehen wir dann ganz souverän um. Aber so funktioniert es ja auch nicht.
Das alte Gehirn, das hat schon seine Sinnhaftigkeit, weil es uns dazu befähigt, eben schnelle Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel in Gefahrensituationen oder dergleichen. Es ist nur wirklich ein bisschen sehr dumm, wenn es konfrontiert ist mit Situationen, die evolutionär betrachtet neu sind, also die es einfach im Laufe der Evolutionsgeschichte nicht lernen konnte. Und deswegen ist es eigentlich so ein Zusammenspiel dieser beiden Systeme, die dann zu guten Lösungen führen. Also eben mit diesem hitzigen Kopf große Entscheidungen zu treffen, das ist wahrscheinlich keine gute Idee.
Dann komme ich nochmal auf diese Eingangsfrage zurück. Ist das denn eine Situation, ich nehme an einer Konferenz teil, einer Tagung, es ist eine typische urbane, moderne Lebenssituation, da sind ganz viele Fremde. Ist das denn nur eine Situation für den präfrontalen Kortex oder springen da auch Instinkte an? Frage ich mich dann nicht, ob die mir alle wohlgesonnen sind? Sind da auch Feinde dabei? Fühle ich mich eigentlich sicher? Gibt es auch Ängste in dieser Situation?
Wenn wir inmitten von Menschen sind, die wir nicht kennen, dann ist das durchaus eine Quelle von Stress. Ja, das kann durchaus für uns bedeuten, dass wir emotional und auch kognitiv überfordert sind. Und eben 500 Menschen sind wirklich viel. Also wir gehen davon aus, dass das, was unser Gehirn so wirklich schafft an sozialen Beziehungen, sich in viel kleineren Gruppen abspielt. Also unsere Vorfahren haben ja sehr lange in Gruppen von 150, 200 Individuen nur gelebt. Damit kommen wir gut zurecht mit eben diesem Bauchgefühl. Aber wenn es dann mehr werden, dann müssen wir neue Strategien erfinden. Und die haben wir auch erfunden. Also sonst wäre es ja nicht möglich, dass wir in Millionenstädten zusammenleben. Das gelingt uns zum Beispiel dadurch, dass wir eben so inhaltliche Gruppen bilden. Also wir kennen vielleicht unseren Postboten nicht persönlich, aber dieser Postbote, der gehört zu einer gewissen Gruppe von Menschen und deswegen wissen wir, wie wir mit dieser Gruppe von Menschen umgehen. Und eine andere Strategie wenden wir an bei einem Kongress oder bei einem Konzert oder irgendeiner großen Veranstaltung, die wir gemeinsam besuchen. da werden dann die anderen Menschen zu quasi vorübergehenden Verwandten. Ja, wir haben ja ein gemeinsames Ziel, da irgendwie eine gemeinsame Veranstaltung zu besuchen. Und das wirkt verbindend und das hilft uns dann wiederum dann, mit diesen fremden Menschen auf engem Raum zusammen zu sein.
Also wie so ein vorübergehend wirksamer Clan oder Sippe, könnte man das sagen?
Genau, so kann man sich das vorstellen.
Ich denke gerade auch an das Thema Augenkontakt, Blickkontakt, der ja für uns sehr wichtig ist. Also hier in diesem Podcast hat der Soziologe Hartmut Rosa gesagt, dieser Blickkontakt ist auch eine Resonanzachse, ist eine Möglichkeit, mit dem anderen in Verbindung zu treten, verbunden zu sein. Andererseits muss es ja für das alte Gehirn eine gigantische Überforderung sein, täglich in so viele fremde Gesichter zu sehen. Und scannt das dann jedes Mal ab? Ist er Freund oder Feind? Wie schaffen wir es in dieser Situation nicht verrückt zu werden beim ständigen Abchecken?
Wenn wir keine Strategien erfunden hätten, dann würden wir wahrscheinlich wirklich verrückt werden. Aber diese viel zitierten Scheuklappen, mit denen wir eben in der Stadt beispielsweise unterwegs sind, wo wir zwar sehen, da ist eine andere Person, aber die wirklich als Individuum gar nicht wahrnehmen, das ist eine ganz wichtige Strategie, um unser Gehirn nicht zu überfrachten mit zu viel sozialer Information. Aber es stimmt natürlich, dieser Blickkontakt ist sehr wichtig und wir haben auch eine Obsession damit, dass wir anderen Leuten ins Gesicht schauen und in die Augen vor allem. Deswegen, weil das Gesicht und speziell die Augenpartie eine irrsinnige Informationsquelle sind, was das Gegenüber betrifft. Wir können am Gesicht Persönlichkeitseigenschaften ablesen, wir können am Gesicht aber auch Emotionen ablesen. Und beides sind Mittel, um Vorhersagen darüber zu treffen, was unser Gegenüber als nächstes tun wird. Persönlichkeitseigenschaften sind ja eigentlich nichts anderes als langfristige Verhaltenstendenzen. Und Emotionen, das sind die kurzfristigen Verhaltensintentionen obendrauf. Und die beiden in Kombination erlauben es uns eben, Vorhersagen zu treffen. Und Vorhersagen sind wichtig, weil wir dann unser eigenes Verhalten, unsere Reaktionen planen können, aber vielleicht sogar selbst Aktionen setzen können, damit wir gar nicht reagieren müssen.
Und das geht wahnsinnig schnell, oder? Gerade mit diesem alten Teil unseres Gehirnkomplexes da oben. Ich habe irgendwie im Kopf, dass zum Beispiel innerhalb von weniger als einer Sekunde entschieden wird, ob man jemand anderes sympathisch oder unsympathisch findet. Stimmt das?
Genau, also das geht in wirklich Bruchteilen einer Sekunde, dass man so eine erste Meinung bildet. Das ist natürlich auch arg, wenn man drüber nachdenkt, ne? Also dass man irgendwie so, bevor man überhaupt jemanden bewusst gesehen hat, eigentlich schon eine Meinung zu dieser Person hat. Und das hat natürlich Schattenseiten. Und diese Schattenseiten, derer muss man sich einfach auch bewusst sein, damit das reflektierte Gehirn dann auch entgegensteuern kann. Also damit man sich diesem Bauchgefühl nicht wehrlos aussetzt.
Ah, das wäre dann sozusagen der zweite Blick und die zweite Chance, die man auch jemandem gibt.
Genau. Ja, wenn man dann ganz bewusst sagt, halt, mag ich dich jetzt wirklich nicht oder ist das jetzt nur so ein erster Eindruck und sich dann wirklich mit einer Person auseinandersetzt, mehr Informationen sammelt, mit dieser Person sich unterhält, kommt man vielleicht drauf, dass das Bauchgefühl vollkommen irr ist und uns in die Irre geleitet hat.
Gut, dass wir dieses Korrektiv haben.
Ja.
Als Menschen haben wir ja offensichtlich zwei Grundbedürfnisse, die sich eigentlich widersprechen. Da ist einmal die Nähe. Als soziales Wesen, Zugehörigkeit ist uns wichtig. Und dann aber auch eine gewisse Distanz als autonome Individuen. Und dann ist es auch noch, wie du sagst, arg, weil dieses Bedürfnis nach Nähe und Distanz auch noch ständig wechselt, vielleicht sogar im Tagesverlauf. Muss man beim Design von Veranstaltungen auf diese unterschiedlichen Nähe- und Distanzbedürfnisse reagieren? Und die Frage wäre dann eben, wie kann man das auffangen? Wie kann man dem gerecht werden?
Also ich glaube, wir haben jetzt im Rahmen von Corona gelernt, dass es eigentlich genau eben diese Bedürfnisse durchaus in einer Person, aber in unterschiedlichen Personen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Die Nähe ist uns wichtig, aber es ist auch die Distanz etwas, was wir als Ausgleich sehr suchen. Und ich glaube eben, wenn jetzt diese Konferenzen mehr in Richtung Hybrid gehen, dann können sich tatsächlich Personen, die sich in der Nähe, in der Mitte von Menschen Wusel wirklich unwohl fühlen, über diese Hybridvariante trotzdem einbringen, müssen sich aber nicht dieser wahnsinnig stressigen Situationen für sie aussetzen. Und andere Menschen, die baden in der Menge und profitieren davon irrsinnig. Und für die sind natürlich Präsenzveranstaltungen unübertreffbar und ganz, ganz wichtig. Aber auch, was du ansprichst, so Design der Veranstaltungen. Also diese soziale Nähe, die wir mit anderen suchen, das ist ja nicht die Nähe mit 500 Menschen gleichzeitig, sondern das sind immer kleine Grüppchen, mit denen man dann intensiver interagiert. Also dementsprechend ist es bei Veranstaltungen auch wahnsinnig wichtig, dass man einerseits räumlich, aber auch im inhaltlichen Programm Platz dafür schafft, dass es diese informellen Austauschsituationen gibt. Das ist ja auch für mich eigentlich der Grund, warum ich auf Kongresse fahre, ja? Weil de facto die wissenschaftlichen Inhalte, die kann ich viel schneller lesen, ist viel ökologischer. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass man dann über diese Dinge mit anderen klugen Köpfen sich austauschen kann, gemeinsam neue Projekte planen kann und all diese Dinge, also das, was man so unter Networking eigentlich zusammenfasst, das ist eigentlich so der zentrale Charakter und für den braucht es physisch und zeitlich Raum.
Also du weißt, glaube ich, gar nicht, wie sehr du mir da aus dem Herzen sprichst, weil ich wirklich dafür plädiere, dass man so eine reine Wissensvermittlung mittlerweile sehr gut übers Netz machen kann als Webinar und dass wir diese Austauschräume brauchen. Jetzt finde ich aber interessant, dass du da ja auch einen wissenschaftlichen Blick drauf hast. Hat es eben auch was damit zu tun, unser Bedürfnis nach kleineren Gruppen, eben nicht nach diesem 500-Menschen-Plenum, mit dieser biologischen Herkunft in kleinen Gruppen, die überschaubar waren, wo wir die Menschen kannten oder kennenlernen konnten und dass uns das große Plenum völlig überfordern würde?
Also die kleinen Gruppen, die ermöglichen es natürlich, neue Beziehungen aufzubauen. Also man braucht ja beim Aufbauen einer neuen Beziehung einmal eine Basis, eine Vertrauensbasis. Und dafür muss man persönlich interagieren in der Regel, damit da mal ein Fundament steht, auf Basis dessen man dann weiter agieren kann. Und das funktioniert eigentlich im Plenum nicht, ja. Also da muss man sich wirklich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, damit auf allen Ebenen Kommunikation auch wirklich funktionieren kann. Deswegen, also ja, man braucht schon ein bisschen Wissensvermittlung, vielleicht einen Input, aber ich bin ja bei den Kongressen, die ich organisiere, total dazu übergegangen, für die Pausen viel mehr Raum einzuräumen als für das, was frontal passiert.
Das wusste ich jetzt gar nicht, dass du selber auch Veranstaltungsdesignerin bist. Ist wirklich eine Überraschung für mich. Dann würde ich dich gerne fragen, nochmal zu dem Thema Freund-Feind. Wie machst du es, dass die Menschen in deinen Veranstaltungen, dass sie sich sehr schnell Freund fühlen und sicher fühlen, Vertrauen gewinnen? Gibt es da auch bei dir Formate oder Interventionen, die du da als sehr wirksam erlebt hast?
Naja, also die Kongresse, die ich organisiere, das sind wissenschaftliche Kongresse und ich bin Präsidentin einer wissenschaftlichen Gesellschaft. Das heißt, ich war jetzt für einige Jahre verantwortlich, um die Kongresse zu organisieren. Das ist eine, ja, nicht wahnsinnig große, aber internationale Gesellschaft. Also unsere Kongressbesucher sind meistens so maximal 200 Leute, relativ überschaubar und wahnsinnig viele Menschen, die immer wieder kommen, also die schon seit Jahrzehnten dabei sind. Was bei meiner Gesellschaft für mich sehr schön ist, ist, dass sich alle eigentlich dafür verantwortlich fühlen, neu dazugekommene auch zu integrieren und willkommen zu heißen. Heute hat mir eine Kollegin aus Kanada geschrieben, die heuer nicht zum Kongress kommen kann aus familiären Gründen, aber drei ihrer Studierenden schickt. Und sie hat mir dann geschrieben, irgendwie so passt es eh gut auf sie auf. Und ich habe gesagt, ja natürlich, irgendwie so, dass wir werden uns um sie kümmern, weil eben also so als Studierende alleine auf einen Kongress zu fahren schon ein bisschen einschüchternd sein kann.
Ich habe da gerade so, wie du das beschreibst, das Bild eines Clans, der neue Clan-Mitglieder auf eine sehr schöne, gastfreundliche Art und Weise integriert.
Ja, so ungefähr.
Du sprachst auch die physischen Räume an. Das ist ja auch etwas, was du immer wieder untersuchst. Wir sind nicht mehr in der ostafrikanischen Savanne. Wir sind, wenn wir bei Veranstaltungen zusammen sind, in Räumen, klimatisierte Räume, große meistens, kleine auch. Was würdest du sagen für diesen Austausch, für die Vertrauensbildung, für die Clans, die Kleinen? Welche Räume brauchen wir da? Welche physischen, architektonischen Räume?
Also so wie auch inhaltlich ich so den Schwerpunkt auf die Pausen setze, würde ich auch bei der Raumgestaltung den Schwerpunkt eigentlich auf die Pausen setzen. Für so eine Vortragssituation, da kann man nicht wahnsinnig viel nachbessern. Da sind diese Veranstaltungshallen eh ganz gut ausgestattet. Aber ich finde tatsächlich für diese Pausensituation oder Ausstellersituation, da sind die Räumlichkeiten nicht geeignet. Ich war jetzt vor 2 Wochen in der Schweiz auf einem Tageslichtsymposium, also da ging es um Tageslicht. Und wir waren in einem Gebäude, wo man wirklich 2 Stockwerke runter musste, um rauszukommen, um ein bisschen Tageslicht abzukriegen. Das ist natürlich absurd. Wie schafft man es, eine Aufenthaltssituation zu schaffen, wo die Leute sich auch gerne aufhalten, eben kleine Gesprächseckchen anzuordnen, auch eben entsprechend Erfrischungen bereitzustellen und dergleichen? Da will man vielleicht einmal sich wirklich hinsetzen für eine halbe Stunde und ein doch kognitiv anstrengendes Gespräch führen. Da braucht man dann vielleicht ein bisschen mehr Rückzug und dann braucht es vielleicht auch etwas Zentraleres, wo man sieht, wer denn sonst noch alles vorbeikommt, man einen guten Überblick über das Geschehen hat. Hier eine Vielfalt zu schaffen für die unterschiedlichen Bedürfnisse, die unter den Kongressbesuchern eben auftreten können, das kann wahnsinnig helfen, damit die Leute ihren Interessen auch wirklich gut nachgehen können.
Du hast das Wort Rückzug benutzt. Wie würdest du so einen Rückzugsraum evolutionspsychologisch betrachten? Was ist der aus deiner Perspektive als Evolutionspsychologin?
Es gibt in der Evolutionsbiologie diese Prospect-Refuge-Theorie, die sagt, dass wir Orte bevorzugen, die uns einerseits einen guten Überblick über das Geschehen, also Prospect, geben und andererseits Refuge, also einen geschützten Rückzugsort darstellen für uns selber. Warum mögen wir diese Orte? Weil unsere Sinnesorgane irgendwie ein bisschen komisch angeordnet sind, wenn man so drüber nachdenkt, weil die schauen alle nach vorne. Also nach hinten können wir nicht sehen, hören tun wir nach hinten auch ein bisschen schlechter. Also dementsprechend ist dieser geschützte Rücken für uns gerade in einer Situation, wo wir an einem Ort sind, der uns nicht vertraut ist, wo wir von vielen Menschen umgeben sind, die wir nicht kennen, ist das für uns doch sehr, sehr angenehm, weil man weiß, von hinten kann wenigstens nichts kommen. Und deswegen ist es ja eben sehr beliebt, dass man irgendwie in diesen Vortragssälen in der letzten Reihe sitzt. Es ist auch durchaus aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus entstanden.
Wie halten wir das dann aber aus, wenn wir bei der Reihenbestuhlung bleiben, dass da jetzt ein paar hundert Menschen in meinem Rücken sitzen, von denen ich nicht weiß, was die treiben?
Also da hilft uns eben diese virtuelle Familie, die wir da gründen. Indem wir gemeinsam auf der gleichen Veranstaltung sind, verfolgen wir ein gemeinsames Ziel und gehen dann davon aus, dass uns die anderen schon nichts Böses werden wollen.
Dieses Sehen, aber nicht gesehen werden, scheint ja wirklich auch ein altes Prinzip zu sein, um sich zu schützen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, brauchten wir dafür auch so ein paar Rückzugsräume, also nicht nur Kontakträume, sondern auch Rückzugsräume. Ich habe bei dir im Buch gelesen, das eine Kontakträume ist mehr Space und das andere der Rückzugsraum Place. Wie würdest du diese Unterschiede erklären?
Wie du schon eingangs gesagt hast, es ist ja so, dass wir nicht nur andere meiden, sondern wir suchen ja auch die anderen. Also wir sind ja soziale Wesen und dafür suchen wir Orte auf, wo wir mit anderen in Kontakt treten können. Und die müssen uns auch erlauben, dass wir von anderen gesehen werden und andere sehen können. Und dann haben wir aber auch dieses Bedürfnis nach Privatheit, nach Rückzug. Und da ist es uns ganz recht, wenn wir eben nicht gesehen werden. Und dann gibt's ja noch diese Zwischenräume, wo wir eigentlich ein drittes Bedürfnis befriedigen, wie zum Beispiel, wenn wir auf dem Arbeitsweg sind. Da bewegen wir uns im öffentlichen Raum. Das ist irgendwie so, das Bedürfnis ist irgendwie von A nach B zu kommen. Der Ort, wo wir uns gerade begegnen, ist jetzt nicht ein gesuchter Ort, genauso wie die Begegnungen, die da passieren, keine gesuchten Begegnungen sind. Und da haben wir dann andere Herausforderungen, mit denen wir da zurechtkommen müssen. Also weder haben wir diese virtuelle Familie, die es uns erlaubt, mit den anderen zurechtzukommen, noch haben wir irgendeine Möglichkeit, Vorhersagen über deren Verhalten zu treffen, weil das sind wirklich uns unbekannte Personen, mit denen wir auch nicht wirklich interagieren wollen, weil wir haben eigentlich keinen gemeinsamen Auftrag. Und da wird dann dieses Distanzbedürfnis zu den anderen viel größer. Wenn wir jemanden nicht kennen und auch nicht mit denen interagieren wollen, dann ist es eigentlich ganz schön, wenn die ein bisschen Abstand zu uns halten. Und da sprechen wir eben von der Individualdistanz oder Personal Space. Das ist im Prinzip so eine Blase, die wir mit uns herumtragen und die wird halt größer oder kleiner, je nachdem, wo wir gerade sind, mit wem wir es gerade zu tun haben. Und darüber hinaus ist diese Blase auch noch von Persönlichkeitseigenschaften abhängig.
Sammy Molcho sprach in diesem Podcast ja über Territorium und du nennst es Individualdistanz. Ist diese Individualdistanz etwas biologisch oder evolutionsbiologisch Festgeschriebenes oder ist sie kulturell definiert und damit auch veränderbar? Also ich meine wahrzunehmen, dass in verschiedenen Kulturen ja so eine Intimsphäre unterschiedlich gelebt wird. Also wie flexibel können wir mit diesem Individualraum umgehen, aus deiner Sicht?
Das Territorium und die Individualdistanz unterscheiden sich hinsichtlich einer Eigenschaft. Und zwar ist das Territorium wirklich ortsgebunden und die Individualdistanz, die tragen wir mit uns herum. Das ist der Unterschied. Also das Territorium, das ist wirklich irgendwie so das, was man so eben aus dem Tierreich sehr gut kennt. Die markieren die Hunde mit ihren Urinmarkern ihre Territorien. Und Territorien sind fantastisch, weil Territorien uns ermöglichen, unser soziales Miteinander zu regulieren. Das ist aber nur dann eben möglich, wenn es wirklich diese Territorialitätsansprüche gibt, dann werden die in den allermeisten Fällen respektiert. Ganz selten kommt es nur dazu, dass es Konflikte über Territorien gibt. Bei der Individualdistanz geht es eigentlich hauptsächlich darum, durch diese Distanz, die wir zu anderen einnehmen, eine Nachdenkpause quasi zu haben. Also dadurch, dass ich diese andere Person nicht kenne, nicht weiß, wie die so drauf ist, was die als nächstes tun wird, schaffe ich mir durch diesen Abstand eine Pause zwischen der Aktion dieses Gegenübers und dem Zeitpunkt, wo mich die Konsequenz dieser Aktion erreicht und wo ich innerhalb dieses Zeitraums noch darauf reagieren kann. Also wenn wir schon auf Tuchfühlung sind, dann erreicht mich die Konsequenz sofort. Wenn ich aber ein bisschen Abstand dazwischen habe, dann kann ich noch darauf reagieren und kann mich vielleicht noch schützen vor etwas Negativem oder etwas Positives ganz groß willkommen heißen.
Also eine Art Sicherheitsabstand.
Das kann man so bezeichnen, ja. Und was du angesprochen hast, die kulturellen Unterschiede, die gibt's sowohl was das Territorialitätsverhalten als auch was die Individualdistanz betrifft. Bei uns ist die Küche zum Beispiel ein soziales Zentrum, während in anderen Ländern das ein höchst privater Raum ist und eine wirkliche Verletzung darstellen würde, wenn man da in die Küche geht. Das muss man wissen, weil so kann man dann interkulturelle Konflikte vermeiden. Und ein zweiter Aspekt ist auch der Unterschied in der Individualdistanz, wo wir so ganz grob gesagt ein Nord-Süd-Gefälle beobachten. Also im Norden ist in der Regel die Individualdistanz ein bisschen größer als im Süden. Da spricht man auch von Kontakt- und Nicht-Kontaktkulturen. Also die Nicht-Kontaktkulturen, die einen größeren Abstand zueinander einnehmen, aber auch sich weniger physisch berühren. Und wenn man so eben vom Norden Deutschlands nach Italien kommt, dann ist das immer so ein bisschen ein Kulturschock, weil man da sich ja durchaus ein bisschen umstellen muss, wie denn da das mit dem Abstand gehandelt wird. Und das kann durchaus ein Problem sein, diese kulturellen Unterschiede, weil wenn man jetzt ein unterschiedliches Distanzbedürfnis hat, also zwei miteinander interagierende Personen, die eine Person hat ein großes Distanzbedürfnis, die andere Person ist eher eben auf Kuschelkurs unterwegs, dann fühlen sich beide eigentlich in der Gegenwart der anderen unwohl. Weil es ist nicht nur so, dass wenn uns jemand zu nahe kommt, dass das stressig sein kann und uns unangenehm ist, sondern auch, wenn ich jetzt mich mit jemandem unterhalte und diese Person vergrößert immer den Abstand zu mir, ist das eigentlich so ein nichtsprachliches Signal, die mag mich nicht. Also mir ist das schon bei mehreren Menschen passiert und ich konnte dann diese Beziehungen durchaus reparieren, dadurch, dass ich unser Distanzverhalten auch thematisiert habe und gesagt habe, oh, da vertragen wir uns nicht, ist das nicht lustig.
Ich kehre nochmal zurück in diese Straßenbahn oder U-Bahn, Weg zur Arbeit, Du hast gesagt, dass wir da unsere Individualdistanz mit uns herumtragen. Und das erklärt ja vermutlich, warum die Plätze so besetzt werden, dass der größtmögliche Abstand erstmal da ist. Und dann wird er halt immer kleiner, je mehr sich die Straßenbahn oder U-Bahn füllt. Du hast mal in einem Interview über die Zumutungen des öffentlichen Verkehrs gesprochen und hast das so eine Pseudonähe im zum Beispiel 6er Abteil der Bahn genannt. Und der Soziologe Richard Sennett spricht von der Tyrannei der Intimität. Gibt es bei Veranstaltungen auch so Situationen, wo man sagen könnte, das ist eine Tyrannei der Intimität, die vielleicht unbewusst sehr unangenehm ist?
Warum ich über dieses Thema gesprochen habe im Rahmen dieses Interviews ist, weil natürlich das eine unangenehme Situation ist, in so Tuchfühlung mit mir unbekannten Personen zu kommen. Und weil ich mich durchaus mit diesen Themen auseinandersetze im Rahmen meiner Forschung, wie man denn Räume schaffen kann, wo dem entgegengewirkt wird. Also wo diese negativen Erfahrungen, die wir mit dem Fahren im öffentlichen Verkehr verbinden, reduziert werden können, damit es einfach attraktiver wird. Die aufgezwungene Interaktion ist so eine Sache, die wir nicht schätzen. Ja? Also wir interagieren nicht mit Menschen gerne, mit denen wir eigentlich nicht interagieren wollen. Und dementsprechend bin ich bei Veranstaltungen immer so ein bisschen vorsichtig. Du hast mich vorhin gefragt, wie machen wir das bei unseren Kongressen, dass sich irgendwie so alle wohlfühlen und dergleichen. Da muss man ganz viel Fingerspitzengefühl an den Tag legen, weil das kann sonst wirklich ins Gegenteil ausschlagen, wenn man diese Kennenlernrunden und diesen Seelenstriptease an die Spitze treibt. Dann wollen die Leute danach gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Ich gebe ein Beispiel aus dem Wohnungsbau, der das illustriert. Da ist es so, dass wenn die Wohnungen schlecht schallisoliert sind und man quasi Wort für Wort mitkriegt, was die Nachbarn so tun, dann redet man mit denen nicht mehr, wenn man die draußen trifft. Also wenn sie sich ungewollt hören müssen, dann wollen sie einander nicht mehr aktiv hören. Und das ist, glaube ich, eben so eine ganz sensible Geschichte, wie man es erschafft, dass die Kongressbesucherinnen sich zwar kennenlernen und sozusagen das erste Eis gebrochen wird, damit man sich traut, aber dass man sie nicht zu sehr überfrachtet mit zu viel persönlicher Information von anderen, weil dann ist das Gehirn überlastet und dann will man nicht mehr und dann macht man ganz zu.
Was ist das dann genau, was das Gehirn überlastet?
Es ist vor allem eben auch diese vielen Menschen, diese viele persönliche Informationen, die wir ja versuchen abzuspeichern. Und je größer Gruppen werden, desto komplizierter wird es. Und zwar nicht in einem linearen Zusammenhang, sondern in einem exponentiellen. Wir denken nicht nur, wie stehe ich zu den einzelnen anderen, sondern wir denken auch darüber nach, wie die anderen zueinander stehen. Und das macht es so wahnsinnig kompliziert. Und deswegen versuchen wir eben, diese soziale Information zu fokussieren. Außer wir bewegen uns im Internet, auf den sozialen Medien, wo wir ganz aktiv uns eigentlich aussetzen, ganz viel soziale Information, die uns vollkommen egal sein könnte.
Ah, aber die sozialen Medien haben einen Vorteil, dass man dort die archaischen Reaktionen auf Stress und Bedrohung wunderbar ausleben kann. Nämlich, man kann sehr leicht in den Kampf gehen. Und das sieht man, es ist leider eine unangenehme Eigenschaft, diese Hassgeschichten, die Angriffe, das Entwürdigen. Und man kann natürlich leicht flüchten, einfach indem man den Laptop zuklappt und weg ist man. Kampf oder Flucht sind ja Reaktionen auf Stress und Bedrohung. Das kann man bei Veranstaltungen, die in Präsenz stattfinden, nicht so leicht ausagieren. Wie könnte man Stress bei Veranstaltungen stattdessen abbauen? Kann man dem ein Ventil geben, ein konstruktives Ventil?
Wir haben schon viele Ventile, um mit Stress umzugehen, vor allem wenn sie vorübergehend sind. Was einen Kongress wahnsinnig anstrengend macht, zum Beispiel für meine Studierenden, wenn die in Mehrbettzimmern übernachten, sich irgendwie quasi niemals aus dem Weg gehen können, dann wird es wirklich anstrengend. Aber in der Regel gleichen wir diese Crowding-Situationen ja dadurch aus, dass wir uns einen privaten Rückzugsraum dann suchen, wo wir dann uns isolieren können, dass wir sozusagen unser soziales Gehirn wieder ein bisschen ausruhen können und dann sind wir wieder bereit für Neues.
Also ist es ein Wechselspiel zwischen Kontakt und Rückzug, damit das Gehirn nicht überdreht, könnte man sagen.
Genau, und man muss für sich die richtige Balance finden, wo man sagt, ich habe genug Nähe mit anderen, sodass meine sozialen Bedürfnisse befriedigt werden und gleichzeitig habe ich aber genug Rückzug, damit mich das soziale Leben nicht überfordert.
Diese Balance zwischen Nähe und Distanz, hat die sich durch die Pandemie verändert als globales Phänomen, jetzt jenseits dieser individuellen oder vielleicht gesellschaftlich, kulturell geprägten Bedürfnisse? Plötzlich wurde Nähe ja regelrecht gefährlich.
Ich fand ja dieses Social Distancing eigentlich einen sehr schwierigen Begriff immer, weil Social Distancing heißt ja, dass man Sozialkontakte wirklich einstellt, was für uns Menschen keine gute Sache ist, also weil das wirklich psychisch sehr belastend ist. Worum es eigentlich von Anfang an gegangen ist, ist Physical Distancing, also dass man tatsächlich physische Distanz zu anderen einnimmt. Und mit den modernen Kommunikationsmethoden kann man durchaus eben Sozialbeziehungen am Leben erhalten. Und ja, dadurch, dass wir doch längere Zeit zurückgezogen gelebt haben, hat sich was verändert. Man verlernt auch ein bisschen so diese Soft Skills, die uns ermöglichen, so einen Kongress zu navigieren. Also das ist der klassische Smalltalk, das ist auch das Nichtsprachliche, diesen Blickkontakt aufnehmen und auch die physische Nähe, die dann plötzlich da ist, wo wir jetzt eben jahrelang gehört haben, kommen den anderen doch nicht zu nahe. Da muss man sich jetzt wieder daran gewöhnen. Für mich einerseits ein Zeichen dafür, wie lernfähig wir sind, wie fantastisch lernfähig dieses Systemmensch ist, ja, weil wir innerhalb von kürzester Zeit wirklich ein ganz neues Verhaltensrepertoire aufgebaut haben. Andererseits zeigt aber auch diese Lernfähigkeit, das geht auch in die andere Richtung sehr schnell.
Du hast das Wort Skill aber auch benutzt und dass wir es jetzt wieder ein bisschen einüben müssen nach den Zeiten der physischen Distanz. Gibt es da im Kontakt mit Menschen wirklich Dinge, die wir immer wieder üben müssen, damit es funktioniert?
Genau. Ich habe den Führerschein beispielsweise gemacht, ja, und bin dann ein Jahr lang viel Auto gefahren und seither hatte ich kein Auto mehr. Das ist eine Fähigkeit, die ich mal besessen habe, aber dadurch, dass ich es nicht geübt habe für lange Zeit, ist das eingerostet. Und so ist das auch bei anderen Dingen, dass wenn man es nicht übt, dann verlernt man das. Wenn man es eben nicht dauernd macht, dann ist das etwas, wo wir wirklich auch unser Großhirn wieder einschalten müssen. Und unser Großhirn, wenn wir das einschalten müssen, unser reflektiertes Denken, das ist immer anstrengender. Und da sind wir dann anders müde, als wenn wir das sozusagen intuitiv aus dem machen, was wir eh jeden Tag machen.
Das heißt, das gilt auch wirklich für soziale Interaktionen.
Absolut.
Könntest du ein Beispiel nennen, also wie das einrosten kann? Also mit 25 Jahre kein Auto mehr gefahren, kann ich mir sofort vorstellen und nachvollziehen, dass man nach 2 Jahren die Fähigkeit zum Smalltalk verliert, fällt mir schon schwerer vorzustellen.
Man verlernt ja auch das Autofahren nicht vollkommen. Ein bisschen was bleibt ja übrig. Und so ist es auch beim Smalltalk, dass es einfach irgendwie nicht mehr so leicht flutscht. Man muss sich einfach ein bisschen mehr anstrengen. Es fällt einem gar nicht mehr ein, worüber man nicht alles reden könnte. Und wenn dann das Gegenüber nichts bringt, dann ist das wahnsinnig schwer. Und dann entstehen so diese Momente des Schweigens. In so einer Networking-Situation sind solche Schweigepausen, wo man merkt irgendwie so, jetzt versuchen beide irgendwie krampfhaft etwas zu finden, worüber wir jetzt weiterreden könnten. Das ist unangenehm. Und das tritt einfach jetzt gerade häufiger auf, weil wir halt diese Routine, diese Alltagsroutine nicht mehr so haben.
Jetzt hast du mir ein Stichwort geliefert mit dem Schweigen, da muss ich doch mal nachfragen. Also das Schweigen mit Fremden, warum hat das was Bedrohliches?
Also Kommunikation, also das Reden ist schon eine sehr gute Möglichkeit, um auch Informationen über ein Gegenüber zu sammeln. Und wenn ich jetzt jemanden nicht gut kenne, dann lasse ich ja eigentlich Zeit, Gelegenheit verstreichen, um mehr über diese Person herauszufinden. Und deswegen ist dieses viele Reden durchaus eine Strategie, um sich gegenseitig auch ein bisschen abzutasten und mehr zu wissen.
Ja, das heißt, in dem Schweigen gibt es keine Information über Freund oder Feind.
Das würde ich so auch nicht sagen. Du hast mit Sami Molcho schon gesprochen. Also wir kommunizieren ja in allererster Linie nicht über unsere Worte. Das, was wir aber mit der Sprache machen, ist, dass wir auch das machen, was wir mit dem Blickkontakt machen. Wir machen Kontakt. Wir schaffen sozusagen eine Brücke, über die dann die ganzen nichtsprachlichen und parasprachlichen Informationen fließen können. Und deswegen halten wir halt diesen Fluss am Laufen, damit die Brücke nicht zusammenbricht.
Elisabeth, ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, was mich total interessiert. Man hat ja weltweit untersucht, welche Landschaftsformen finden Menschen schön? Und immer kam angeblich die Serengeti dabei raus. Die ostafrikanische Savanne, wo wir als Homo sapiens evolutionär entstanden sind. Ich war mehrfach in der Serengeti. Dort gibt es Bäume, aber nicht zu viele. Die stehen so locker in der Landschaft rum. Es gibt Wasserläufe, aber es ist nicht sumpfig, sondern es ist trocken. Man kann sich dort gut bewegen. Es gibt Hügel, auf die man klettern kann. Da hat man eine gute Übersicht, aber keine steilen Berge, an denen man sich abarbeiten muss. Und man sagt, dass dieses Muster zum Beispiel in Landschaftspark, etwa der Englische Garten in München, wiederholt wird. A, stimmt das eigentlich, dass das diese Urheimat wohlige Gefühle in uns hervorruft? Und B, kann man davon irgendwas für Raumgestaltung bei Kongressen lernen? Weil in der Regel haben wir ja keine Savanne im Saal und keine grünen Oasen im Konferenzgetümmel. Wasserspiele gibt es dann auch nicht. Also könnten wir vielleicht von dieser Urheimat etwas lernen? Viele Fragen auf einmal.
Also grundsätzlich diese Vorliebe für die Savanne Ostafrikas, das ist eine, die tatsächlich in vielen wissenschaftlichen Studien gefunden wurde weltweit. Allerdings die Einschränkung bei Kindern und Jugendlichen vor der Pubertät. Nach der Pubertät ändert sich das. Also diese Landschaftsvorlieben, die werden dann durch Lernen überformt. Und zwar entwickelt man dann auch eine Vorliebe für einen Landschaftstyp, der dem entspricht, wo man aufgewachsen ist. Also wenn man dann in den Bergen irgendwo aufgewachsen ist, dann sind die Berge plötzlich gleichwertig gegenüber der Savanne. Bei diesem Wohn-Lebensort, da spielt eben einerseits die Savanne und andererseits diese persönliche Entwicklungserfahrung eine Rolle, um hier diese Vorlieben auszuprägen.
Und könnte man beim Raumdesign, das war ja der zweite Teil meiner Frage, etwas abschauen, etwas lernen, ohne jetzt Copy-Paste zu machen? Wir bringen die Serengeti in den Saal.
Hier ist sicher Friedensreich Hundertwasser ein Begriff, der ja also jetzt nicht unbedingt Kongress-Locations geplant hat. Vielleicht hätte er das mal machen sollen, dann könnten wir das uns heute anschauen, wie er das gelöst hätte. Aber ich würde davon ausgehen, dass in seinem Fall auf jeden Fall wir nicht diesen klassischen Ebenenboden gehabt hätten, dass wir viel mehr keine geraden Linien, sondern geschwungene, viel mehr organisches Erscheinungsbild gehabt hätten. Und das hilft uns natürlich schon auch, weil wenn man sich so anschaut, also speziell die zeitgenössische Architektur, wenn man so jetzt eben den modernen Wohnbau sich anschaut, es ist alles rechtwinklig, es ist alles farblich langweilig. Das ist nicht notwendigerweise etwas, was unser ästhetisches Empfinden anspricht. Wenn man da dann ein bisschen mit organischeren Formen arbeiten würde, dann würde das schon aufwerten. Aber was du gesagt hast, irgendwie so Grün und Wasserspiele, her damit. Auf jeden Fall. Vielleicht nicht in den Vortragsräumlichkeiten. Also da könnte man sicher auch mit Wandbegrünungen sehr schön arbeiten, zumindest auf den Seiten. Das würde das definitiv aufwerten. Und darüber hinaus, wenn man irgendwie das macht, dann merken sich unter Umständen die Leute sogar besser, was ihnen da vorne erzählt wird.
Warum? Es geht natürlich bei den meisten Veranstaltungen um Lernen und dass etwas bleibt und dass es nicht da rein und da raus geht, sondern im Sinne von Lernen auch nachhaltig ist. Warum lernt man dann besser?
Also ich habe da eine Reihe von Studien dazu gemacht, wie denn die kognitive Leistungsfähigkeit mit Begrünung zusammenwirkt oder wie Begrünung die kognitive Leistungsfähigkeit beeinflusst. Und habe da einerseits angefangen mit einer Studie bei der theoretischen Führerscheinprüfung und habe mir angeschaut, wie denn die Leute sich da tun bei der theoretischen Prüfung, wenn sie eine Pflanze zur Seite haben. Und da hat sich gezeigt, dass tatsächlich, wenn die eine Pflanze neben dem Computer stehen haben, dass die effizienter waren beim Lösen ihrer kognitiven Aufgaben.
Hört sich sehr esoterisch an. Wie erklärst du dieses Phänomen?
Also grundsätzlich gibt es zwei Erklärungsansätze dazu. Das eine ist ein stressbasierter, nämlich Pflanzen reduzieren ja auch unseren Stress. Wenn wir in einer Naturumgebung sind oder auch einfach nur Naturlandschaften sehen, dann sind wir weniger gestresst. Das funktioniert wahnsinnig toll und wahnsinnig schnell. Und wenn wir in so einer stressigen Situation sind, wie zum Beispiel bei einer Führerscheinprüfung, da ist es so, dass es ein optimales Stresslevel gibt. Also ganz langweilig sollte uns auch nicht sein, dann ist unsere Performance auch schlecht. Aber wir sind ja tendenziell eher sehr gestresst, weil das kostet viel Geld und peinlich wäre es auch, wenn wir nicht schaffen. Und dementsprechend ist es ganz gut, da den Stress ein bisschen runterzudrücken. Die zweite Erklärung ist, dass wir mit unserem alten Gehirn uns leichter tun, solche natürlichen Eindrücke zu verarbeiten, wie Pflanzen, als eine vollkommen künstliche Umgebung. Und deswegen unser Gehirn weniger belastet ist, einfach durch das Verarbeiten unserer Umgebung und deswegen mehr Restkapazität übrig bleibt, um andere kognitive Aufgaben zu lösen. Man muss sich also allerdings dessen bewusst sein, dass dieser Effekt immer davon abhängt, wie satt an Grün, wie naturgesättigt sind die Menschen eigentlich, mit denen ich es zu tun habe. In der Regel, Kongressbesucher sind hungrig. Dementsprechend kann ich da was bewegen.
Also das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen, dass die meisten Kongressbesucherinnen und Besucher eher naturhungrig sind. Ich war vergangene Woche 3 Tage auf dem Deutschen Naturschutztag und da habe ich zum ersten Mal eine richtig toll begrünte Bühne gesehen. Und das wurde so stark wahrgenommen, dass da Wiesenblumen waren, es gab auch Naturgeräusche, es gab auch großflächige Projektionen von Landschaften. Also vermutlich sind schon solche kleineren Interventionen geeignet, dass wir uns ein wenig mehr in der Natur und ein wenig mehr in dieser wohligen, ja, ich kenne mich hier aus, Situation befinden, oder?
Absolut. Also alles, was man machen kann, und da genügen wirklich oft kleine Maßnahmen, das hilft, ja. Und wenn man jemand ist, der einen Kongressraum erst ursprünglich designt, dann würde ich wirklich sagen, so eine Wandbegrünung, ob das jetzt irgendwelche Moose sind, die wenig Pflege brauchen oder irgendwas anderes, das kann einfach wirklich einen Unterschied machen und einen fantastischen Veranstaltungsraum dann produzieren.
Und oder rausgehen, wenn der Input gegeben ist und dieses Sacken lassen, dieses Verarbeiten in der Natur machen, auch wenn die Natur vielleicht ein Stadtpark ist, ist das auch förderlich aus deiner Sicht?
Unbedingt. Also soweit saisonal möglich, plane ich auch tatsächlich meine Veranstaltungen immer so, dass die Pausen draußen stattfinden können. Also man kann eben geschützte Rückzugsorte schaffen, aber je mehr man tatsächlich rauskommt, da geht es jetzt nicht nur um die Natur, da geht es tatsächlich auch um das Tageslicht. Das hilft uns dann auch wieder wach zu werden, wieder fokussiert zu sein, wenn wir wieder reingehen und der nächste Vortrag beginnt.
Weil du gesagt hast, dass du auch bei einem Kongress warst über Tageslicht. Was macht Tageslicht im Vergleich zu Kunstlicht mit uns, mit unseren Gehirnen?
Also dazu muss man sich das Spektrum des Tageslichts anschauen. Welche Wellenlängen sind im Tageslicht vertreten, ganz anders als sämtliche Kunstlichtbeleuchtungen? Und speziell bei unseren Bemühungen, mit Kunstlicht möglichst wenig Energie zu verschwenden, haben wir uns sehr stark auf diesen Ausschnitt des Lichtspektrums konzentriert, wo wir das sichtbare Licht finden. Also das, das uns wirklich beim aktiven Sehen hilft. Das langweilige Licht fällt weg, das ist jetzt weniger schlimm, aber auch kurzwellige Frequenzen fallen weg, Spektren fallen weg und die sind aber für unsere Physiologie wahnsinnig wichtig. Also es gibt neben unseren visuell notwendigen Lichtrezeptoren in den Augen auch ganz spezifische Lichtrezeptoren, die eigentlich nur unsere Physiologie steuern, also zum Beispiel den Biorhythmus, Tag-Nacht-Zyklus. Und die werden besonders im kurzwelligen Bereich stark angesprochen. Da, wo wir schon gar nicht mehr sehen können, da springen diese Rezeptoren an und das kriegen wir nur übers Tageslicht. Und deswegen ist das Tageslicht so wahnsinnig wichtig, weil das unseren Biorhythmus steuert und diese ganze Hormonkaskade, die im Biorhythmus involviert ist, die steuert auch unseren restlichen Stoffwechsel. Also Tageslichtmangel kann dann auch in weiterer Folge zu Diabetes und allen möglichen anderen Erkrankungen führen, einfach deswegen, weil unser Stoffwechsel grundlegend gestört wird.
Wenn ich jetzt einige deiner Bemerkungen und Inputs zusammennehme über das Grün, was im Raum fehlt, über eckige Formen, über langweilige Farben, über das fehlende Tageslicht, da müssen wir sagen, die meisten Veranstaltungsräume sind doch totale Fehlkonstruktionen, was unsere menschlichen Bedürfnisse angeht.
Absolut. Und ich wäre ja eigentlich total dafür, dass wir irgendwie Wege und Mittel finden, wie wir unsere Veranstaltungen viel mehr ins Freie verlegen können. Wenn ich Meetings habe, wenn ich irgendwas zu arbeiten habe, setze ich mich da draußen unter einen Baum und habe ein bisschen Tageslicht, habe ein bisschen Natur um mich herum und das ist ganz fantastisch. Und das ist eben etwas, was ich versuche, auch anderen Leuten zu vermitteln. Eine Besprechung muss nicht in einem finsteren Besprechungszimmer stattfinden. Da kann man spazieren gehen.
Das kann man. Ich bin in deinem Buch Homo Urbanus, was ich zur Lektüre wirklich sehr empfehlen kann. Mich hat es ungeheuer inspiriert und meinen Blick auf diese Themen erweitert. Bin ich auch noch, letzte Frage, auf den Begriff Mystery gestoßen. Du verstehst darunter, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine Umgebung, die auch noch Unbekanntes, Geheimnisvolles birgt, also die unsere Neugier lockt. Und da habe ich mich natürlich gefragt, kann man das für Veranstaltungsdramaturgien, aber auch vielleicht für Veranstaltungsarchitektur zunutze machen? Und wann macht uns zu viel Mystery und zu viel Unbekanntes dann vielleicht wieder unsicher und ängstlich?
Also wenn ich dafür ein Patentrezept hätte, dann wäre ich wahrscheinlich sehr reich. Ich komme wieder mit der schon mehrmals genannten Balance. Also es hängt davon ab, was sind die Inhalte. Also wenn die Inhalte eigentlich angenehme Wohlfühlinhalte sind, die mich nicht überfordern, dann ist dieser Überraschungseffekt, dieses Geheimnisvolle etwas, was durchaus auch wichtig ist, um die Aufmerksamkeit zu halten. Wenn jetzt aber ich irgendwie so als Biologin auf einem Molekularbiologenkongress bin, wo ich jetzt als Verhaltensbiologin nicht so daheim bin, dann muss ich mich viel mehr konzentrieren auf die Inhalte. Und da bin ich dann ganz froh darüber, dass es vorhersagbarer ist. Aber grundsätzlich ist dieses Unbekannte, dieser Überraschungsmoment auch bei Veranstaltungen ein ganz essentieller Part. Das sind die Vortragenden, die nicht am Anfang ihres Vortrags schon die Antwort geben, die am Ende da sein wird, sondern die ihren Beitrag tatsächlich in ihrer Dramaturgie so aufbauen, dass zuerst eine Neugier entsteht, dass ein Spannungsbogen da ist. Das ist auch Mystery, ja, weil man nicht von Anfang an weiß, was am Ende dabei rauskommen wird.
Ich weiß nicht, wie dein Eindruck von unserem Gespräch ist, Stichwort Balance. Ich habe den Eindruck, dass es eine gute Balance war zwischen Dingen, wo ich mir vorgenommen habe, da muss ich unbedingt mit Elisabeth Oberzaucher drüber sprechen. Und dann gab es Mystery, völlig überraschende Wendungen und auch dieses ganz starke Plädoyer, wir brauchen eine lebendigere, evolutionsbiologisch abgesicherte Architektur für Kongressräume. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die Mischung aus Bekanntem und Mystery.
Vielen Dank dir.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.